Der Sport und ich. Das lässt sich auf mein bisheriges Leben bezogen ungefähr so zusammenfassen. Ich war ein Kind mit Babyspeck, mit Träumen vom, aber zu dick fürs Tanzen, hat man mir gesagt. Ich war ein Wildfang, hatte Ringe und Reck im Kinderzimmer, trotzdem war ich Reckversagerin im Gymnasium. Einmal bekam ich eine 5 aufs Radschlagen. Die letzte Rettung war Volleyball. Das hat mir die Sportnote im Abschlusszeugnis der Schule gerettet. Nach der Schule ging es sportlich bergauf. Jonglieren in einem Verein, Auftritte bei Straßenfestivals, Tanzsportclub, Skifahren, Snowboardschein. Dann kamen meine 2 Kinder. Der Sport schlief ein. Mama sein heißt ja doch eher den Kleinen beim Bewegen zuschauen und selbst mehr so rumstehen. Joggingversuche, um die Schwangerschaftskilos loszuwerden. Jahresabos im Fitnessstudio, zuerst jeden Tag hin, dann bald nur mehr einmal die Woche, dann gar nicht mehr. Keine Zeit. Einmal ein Tanzkurs, 3 Wochen im Sommer, jeden Tag 6 Stunden. Der Kindheitstraum hat sich erfüllt, wenigstens für 3 Wochen. Mein 3. Kind kam zur Welt, wieder rumstehen. Ich wurde Couch-Potato mit Hang zum Übergewicht. Irgendwann wollte ich es doch noch einmal wissen. Ich begann mit Yoga, kaufte mir Hanteln, aß abends nicht mehr, hatte 1 Jahr lang mein Traumgewicht, meine Traumfigur und war so fit wie nie zuvor. In diesem Zustand lernte ich meinen Traummann kennen, der regelmäßig zu Hause trainiert. Das steckt an. Wir spielen Badminton, Tischtennis, Tennis, fahren Rad, wandern. Nichts davon verbissen. Einfach aus Freude. Nun hoffe ich vor allem, dass mir diese Freude noch lange erhalten bleibt, auch jenseits meiner späten 50er Jahre. Auf und ab. Gescheitert ist mein Sport meistens an Zeitmangel. Auch daran, dass mir andere Dinge genauso wichtig oder wichtiger waren. Zum Beispiel das Musizieren, das Schreiben, das Spielen mit meinen Kindern. Da ich Sport am liebsten mit anderen mache, scheiterte er auch oft an Partnern, die nicht so begeistert waren wie ich oder andere Sportarten pflegten, Fußball zum Beispiel statt Tanzen. Okay, und auch ich habe diesen Schweinehund, der den Weg zum Fitnessstudio irgendwann für zu weit oder zu mühsam erklärte, der lieber Tee kochen statt auf die Yogamatte raunt und dessen Lieblingswort morgen ist. Die Hürde, die mir am allernähersten geht, ist die Verquickung zwischen Sport und Gewicht, also dem Sport und meiner Figur. Dünn sein, das wurde in meiner Familie immer sehr hoch bewertet. Und als dünn galt man nur, wenn man sehr dünn war. Zeigte man sich in der Jugend mit Speckröllchen im Badeanzug, wurde man von der Großmutter sehr kritisch beäugt. Einmal fiel aus Omas Mund sogar das Wort Fett, das mir innerlich lange nachhing. Sport war für mich oft ein Versuch, dünner zu werden. Einmal mit 14 höchst erfolgreich, später nicht immer. Und heute, nach dem Wechsel, nur in Kombination mit einem Essverhalten, das ich auf Dauer nicht geschafft habe. Sport und dünn sein, das ist ein blöder Teufelskreis in meinem Kopf, denn wenn ich mich gerade nicht dünn genug fühle, Omas Stimme erhebt sich im Kopf, hülle ich mich lieber in bequeme Hosen, als in meinen Jumpsuit zu schlüpfen. Neuerdings kommt auch noch mein Knie ins Spiel, das immer wieder sticht. Ein erster Vorbote des Alters, ein Abgenütztsein, eine Einschränkung, auf Dauer, noch will ich das nicht glauben. Motiviert bin ich hingegen, wenn mein Mann im Wohnzimmer seine Turnmatte ausrollt und sie dann liegen lässt. Nicht aus Unordnung, sondern weil er weiß, dass mich das freut. Motiviert bin ich auch zu Ballspielen aller Art, weil das Spaß macht und ich darin recht gut bin. Wenn wir im Sommer auf Urlaub fahren, packe ich die Jonglierkeulen ein für den Strand oder die Wiese. Und Motiviert schaue ich in die nähere Zukunft, wenn ich mir denke, bald ist meine Tochter, heute 8, alt genug, um mit mir gemeinsam, was auch immer. Ich hoffe, wir finden etwas. Eine Hochzeit. Eine der schönsten sportlichen Phasen in meinem Leben war die Zeit, als ich Jongleurin war. Ich weiß noch, wie das begann. Günther, mein damaliger Freund, und ich waren mit einem befreundeten Pärchen übers Wochenende ins Haus meiner Eltern gefahren, um dort abzuhängen. Markus, der Freund meines Freundes, hatte gerade Jonglieren gelernt und zeigte es uns. Das Wochenende über warfen wir immer wieder abwechselnd 3 Tennisbälle in die Luft. Sie zu fangen gelang immer besser. Am Sonntag schaffte ich schon ein paar Würfe, lachend und ein bisschen stolz auf mich selbst. Damals studierte ich Musik. Meine Studienkollegin, die in meiner Kammermusikgruppe Klavier spielte, konnte auch ein bisschen jonglieren. Ich glaube, das haben wir zufällig herausgefunden, als sie oder ich in einer Pause die Bälle aus dem Rucksack holten, um zu üben. Sie oder ich? Ich weiß auch nicht mehr, wer von uns beiden die Sonntagstreffen im WUK ausfindig machte, wo man vormittags 2 Stunden lang mit anderen Jongleuren in einem Saal üben konnte. Beide gingen wir von da an fast jede Woche hin, bald auch zu anderen Trainingseinheiten des Vereins. Verein war hier nur eine Organisationsform, nichts mit sportlichem Anspruch oder Unterricht. Wir waren einfach ein Haufen von Leuten, sympathischen Leuten zwischen 12 und über 60, die ihrem Hobby nachgingen und vor allem im Winter dafür eine Halle mit Heizung brauchten. Viele von uns übten vor allem Tricks mit 3 oder 4 Bällen. Einige waren um einiges besser, jonglierten mit Keulen und Fackeln, pasten zu 2 oder zu 4 hin und her. Donnerstags übten wir im Turnsaal einer Schule. Da spannten wir auch ein Seil durch den Raum und versuchten, uns oben zu halten. 2 meiner Freunde von damals haben ein paar Jahre später eine Zirkusschule besucht. Dafür sind sie nach Belgien gezogen. Sie haben am Hochseil geheiratet unter einer Zirkuskuppel. Kathi, meine Kammermusikkollegin, leitet bis heute Jonglierkurse für Kinder. Ich selbst habe mich damals mit 3 anderen Jongleuren zusammengetan und bin 2 Sommer lang durch Österreich getourt. Unsere Gruppe Staunzeit trat auf Festivals auf, wo wir Hutgeld kassierten und lernten, womit man die Aufmerksamkeit von Menschen erregt. Ein Tipp: Nie am Rand von Straßenbahnschienen spielen. Wenn die Show geradeaus ist und die Straßenbahn durchfährt, sind flugs alle weg und es gibt kein Hutgeld. 2-mal veranstaltete unser Jonglierverein ein Varieté. Dafür mieteten wir uns ein kleines Theater. Ich trat mit Kathi auf. Wir spielten eine Nummer mit großen orangenen Bällen, die in unseren Hosentaschen verschwanden und irgendwo anders wieder auftauchten. Magie, Magie. Das Varieté war eine wunderschöne Bühnenerfahrung für mich. Viel schöner als die Klassenabende, die ich als Flötenstudentin in der Hochschule absolvierte. Dort lachte niemand. Beim Jonglieren sehr wohl. Diese Erkenntnis ging damals sehr tief und führte letztlich dazu, dass ich mein klassisches Musikstudium abbrach. Auf der Straße und im Varieté fühlte ich mich viel wohler. Einmal im Sommer fuhr ich mit Jonglierfreunden zur internationalen Jonglier-Convention nach Turin. Dort versammelten sich über 300 Jongleure aus ganz Europa, um den ganzen Tag lang irgendetwas in die Lüfte zu werfen, sich gegenseitig etwas beizubringen und jeden Abend auf der Open Stage Nummern zu zeigen. Ab Tag 3 regnete es in Strömen. Das Gelände und unsere Zelte standen tief unter Wasser. Es hätte Katastrophenstimmung herrschen können, aber wir verlegten unsere Lager einfach in die nahegelegene Schule und in die Sanitärräume im Park und blieben gut gelaunt. Okay, als ein Jongleur nach der nächtlichen Regenflucht um 3 in der Früh Silikon-Bouncing-Bälle auf den Fliesen der Dusche jonglierte, bum, 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 gab es dann doch ein paar rüde Worte. Nicht jedem von uns war das Jonglieren noch wichtiger als ein bisschen Schlaf. Aber morgens ging es schon weiter mit Bouncen, Passen, Ball- und Huttricks. Ein Jahr später fand die Convention in Südfrankreich statt. Da war ich noch einmal dabei. Diesmal blieb alles trocken. Nach der Convention reisten wir zu 4 mit dem Auto zurück nach Wien über die Strände der Côte d'Azur und der italienischen Riviera. Jugendgefühl und Freiheit pur. Die Zeit, in der ich das Jonglieren regelmäßig trainierte und damit meine Zeit als Rudeljongleurin, endete mit meinem Umzug von Wien nach Graz. Warum ich nach Graz zog? Aus Liebe zu einem Jongleur, den ich bei einer der österreichischen Conventions in Kärnten kennengelernt hatte. In Graz, da gab es nun keine regelmäßigen Treffen und auch keinen Verein. Mein Freund und ich pasten Keulen im Stadtpark. Dort spannte ich oft auch zwischen zwei Bäumen mein Schlappseil auf. Aber das Lebensgefühl, die Geborgenheit im Kreis der vielen Jongleure, das hatte ich so nicht mehr. Die Gruppe, der ich mich nun zugehöriger fühlte, waren meine Studienkollegen auf der Pädagogischen Akademie, später dann meine Kollegen bei den Roten Nasen Clown-Doktors. Wenn ich meine Geschichte des Jonglierens noch einmal anders erzähle, könnte ich sagen, dass ich mich von der klassischen Musik auf die Straße und letztlich zu meinem Traumberuf als Clown geführt hat. Es hat mich auch in die Liebe geführt, nach Graz. Zuerst zum doch falschen Partner, aber dann zu meinem ersten Ehemann, der leider 2008 bei einem Unfall ums Leben kam. Die tiefsten Freundschaften meines Lebens, die seit der Jugend bis heute anhalten, habe ich zu meinen Jonglierfreunden aus der damaligen Zeit. Fast alle von uns haben mittlerweile andere Berufe, aber alle greifen noch ab und zu Keulen oder Bällen. Nicht zu fünf, eher zu drei. Aber das, die Basics, verlernt man einfach nicht. Wo ist das Jonglieren heute in meinem Leben? Abgesehen vom Keulen, Reisegepäck und den Bällen im Schlafzimmerschrank, die ich manchmal heraushole, habe ich neulich beim Kastaniensammeln mit der Klasse meiner Tochter nicht widerstehen können und 4 Kastanien hochgeworfen. Ein paar Kinder haben es gesehen. Meine Tochter war Gott sei Dank nicht, wie manchmal von anderen Dingen, peinlich berührt, sondern stolz auf ihre Fast-Zirkus-Mama. An manchen Tagen im Sommer setze ich mir Kopfhörer auf und jongliere im Garten zu schöner Musik. Und manchmal, wenn ich in einem Park eine Slackline sehe und mich wieder einmal wundere, dass ich mich aller früheren Übung zum Trotz auf dieser Variante des Seils gar nicht halten kann, denke ich mir, Schlappseil war einfacher und viel romantischer. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann noch einmal 2 Gepäckspanner, 2 Karabiner und ein Seil. Ob ich es darauf noch kann? Das Wichtigste, das vom Jonglieren in meinem Leben blieb, sind allerdings nicht die Bälle im Schrank. Es ist eher mein inneres Wissen darüber, wie man sich Dinge aneignet, wie der Körper lernt, wie sehr es beim Wollen auch ums Loslassen, ums Fallenlassen geht, darum, sich nicht zu verkrampfen, nichts zu erzwingen, sondern im besten Fall die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass einem alles in die Hände fällt. Immer wieder. Würdest du mich bitten, dir das Jonglieren beizubringen, würde ich dir 3 Bälle in die Hand drücken und sagen, wirf sie hoch und lass sie fallen. Lerne dem Impuls, sie irgendwie fangen oder gar jonglieren zu wollen, um jeden Preis zu widerstehen. Nur so kannst du locker bleiben. Wenn es, gut, vielleicht nicht deinem Kopf, aber wenigstens deinem Körper völlig egal ist, ob er fängt oder nicht. Jonglieren lernt man in kleinen, in sehr kleinen Schritten. 3 Bälle fallen lassen, immer wieder. Dann irgendwann einen der 3 Bälle fangen. Noch einmal, noch einmal. Den ersten, den du geworfen hast, dann den zweiten, ja, nur den zweiten, dann den dritten, nur ihn. Du wirst merken, dass dein Hirn sich anfangs verknotet. Dann immer besser mitkommt mit dem, was du willst, sei es das Fangen des ersten Balls oder des zweiten oder was willst du genau? Was übst du gerade ganz genau? Wenn man versucht, 3 Bälle in der Luft zu halten, vor allem wenn es dann um das Üben verschiedener Muster geht, ist diese Frage sehr wichtig. Sonst putzelt alles im Chaos durcheinander oder eben zu Boden. Man muss Klarheit haben. Im ganz Kleinen, dann geht eigentlich alles. Jedenfalls immer das Nächste. Die Grundlage ist immer die Entspannung. Wenn ein Ball oder eine Keule zu Boden fällt, liegt die Ursache immer im Wurf vorher oder an einem noch früheren Punkt. Diese Idee halte ich in anderen Lebensbereichen in meinem Gewahrsein Wo hat es begonnen, unrund zu laufen? Wo haben wir aufgehört, locker zu sein? Wo hat das Wollen, sich zu verkrampfen, begonnen? Im Zweifelsfall zurück zu diesem Punkt oder noch weiter zurück und von da an noch einmal beginnen. Die Lockerheit, die ich vom Jonglieren kenne, suche ich auch beim Badmintonspielen mit meinem Mann, beim Yoga, beim Gewichteheben. Wenn ich sie verliere, atme ich durch und setze neu an, nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Sich nicht überfordern, sich nicht verkrampfen, aber trotzdem weiter lernen und letztlich scheinbar Unmögliches schaffen. Ich glaube, diese Lebensmaxime hat an dem Tag mein Leben betreten, an dem ich zum ersten Mal die Tennisbälle meines Freundes Markus in die Hände nahm, mit 19, im Garten meiner Eltern. Lustig. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich damals mit 19 gerade dünn oder pummelig war. Das Jonglieren handelt von einer anderen Leichtigkeit als von der, die die Waage anzeigt. Es lässt mich eins sein mit mir, mit meinem ganzen Körper, mit meinen Muskeln, mit meinem Atem. Es lässt mich zum Instrument werden für das, was mir Freude macht. So macht Sport Spaß. In der Selbstvergessenheit, versunken im Tun, fasziniert von dem, was geht, wenn man aufs verkrampfte Wollen verzichtet.